Als Einstieg. Ich bin überzeugt von meinem Glauben, also evangelisch, reformiert, Protestant vielleicht noch. Genau, also das ist mein Glauben. Alleine die Bibel, alleine Christus, alleine Gnade. Aber ich finde es spannend, oder ich habe es spannend gefunden, ich habe ein Video vor einiger Zeit gesehen von also einem amerikanischen YouTuber, Christ, ich glaube 10 Minute Bible Hour oder so heißt das, und er hat eine orthodoxe Kirche besucht und hat sich da diese Kirche zeigen und erklären lassen. Und ich denke mal, warum geht er dorthin? Aber es ist spannend, und wir können viel auch lernen von anderen. Und das, was ich mir mitgenommen habe, was mich wirklich angesprochen hat, als dieser orthodoxe Priester erklärt hat, warum sie ihr Kirchengebäude so bauen. Das heißt, eine orthodoxe Kirche hat so eine Kuppel und da sind ganz viele, also Heiligen abgebildet. Und also jetzt ich als Protestant, als Evangelikaler, ich habe so meine Probleme mit da Heiligen abzubilden. Aber dann erklärt er das und sagt der, dieser orthodoxe Priester sagt, wenn wir Gottesdienst feiern, dann feiern wir nicht einfach als örtliche Gemeinde. Gottesdienst ist nicht einfach nur eine Versammlung hier vor Ort und Gottesdienst ist auch nicht nur einfach, du bist da und betest Gott an, sondern wir sind verbunden mit Christen auf der ganzen Welt und wir sind verbunden mit dem Leib Christi über alle Generationen. Und das finde ich genial. Und ich glaube, dass wir das oft vergessen. Und wir sind heute nicht so viele, ja? Und du kannst vielleicht jetzt sagen, oh, was ist das für ein Gottesdienst? Wir sind so wenige Leute. Aber ich sag dir, ich möchte dich ermutigen, wir sind verbunden mit allen Menschen, die heute den Herrn Jesus anbeten, die sich unter Gottes Wort versammeln. Und wir sind verbunden mit Menschen aus allen Generationen. Über tausend von Jahren. Wow, oder? Ist das nicht genial? Ist das nicht ein genialer Gedanke? Wir gehören zu einem Leib, zu einer Kirche, die alle möglichen Nuancen und Farben hat, sehr bunt ist. Nicht eine Organisation, aber dort, wo Jesus Christus das Zentrum ist, dort sind wir verbunden. Wo Jesus das Haupt ist, dort sind wir verbunden. Ja? Amen? Und das bringt mich zu unserem Predigttext. Ich möchte mit euch heute den Hebräer oder ein paar Verse aus dem Hebräerbrief ansehen und vor allem aus Kapitel 11. Und ich fange jetzt an, weil das passt, glaube ich, auch ganz gut zu diesen, zu wissen, wir sind verbunden mit Menschen aus allen Generationen, aus allen Nationen, aus allen Kulturen. Kapitel 12, Vers 1. Und der Schreiber hier, möglicherweise war es Paulus, aber wir wissen es jetzt nicht ganz genau. Und er schreibt hier, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende laufen, durchhalten, für den wir bestimmt sind. Wir wollen diesen Wettlauf, für den wir bestimmt sind, durchhalten. Jetzt fangen bald die Olympischen Spiele an. Das eine Bild ist, noch anzuknüpfen, was ich vorher gesagt habe. Wir sind verbunden mit einer weltweiten Gemeinde. Wir haben eine Wolke von, das Bild hier, eine Wolke, eine Arena von Zeugen, von Zuschauern. Paulus oder der Schreiber hier verwendet das Bild von den entweder Olympischen Spiele oder damals Spiele in der Antike. Und es gab eine große Arena und die ist voll von Menschen, die zujubeln. Und unten sind Läufer. Und die laufen nicht für ein Team, für, keine Ahnung, was gibt's denn? Alles Mögliche, vor allem Länderteams, oder? Jetzt kommen die Olympischen Spiele und du laufst für ein Team. Die Läufer damals sind in erster Linie zur Ehre ihres Gottes gelaufen. Ja, und zu zeigen, mein Gott ist der Held, der ist stark, der macht mich stark. Ja, und jetzt verwenden sie dieses Bild der Antike eines Laufes, um zu sagen, wir laufen. Erstens, wir sind angefeuert, wir werden angefeuert von den Zuschauern, von dieser Wolke von Zeugen, die vor uns gelaufen sind. Und wir laufen zur Ehre Gottes. Wow, was für ein Bild. Jetzt kommen bald die Olympischen Spiele, ja? Da gibt es ein paar, die laufen. Vielleicht sollten mehr laufen. Vielleicht sollte ich auch laufen, nicht nur zuschauen. Das ist die Herausforderung. Und das möchten wir uns heute anschauen. Und unter anderem einer von diesen Zeugen, Wolken von Zeugen, von Menschen, die vor uns gelaufen sind. Diesen Personen möchten wir uns anschauen. Eine Person, die, wo du sagst vielleicht, wow, das kann ich nie sein, oder? Und zwar wollen wir uns anschauen Abraham. Im Kapitel 11, der Schreiber erzählt uns von vielen, vielen einzelnen Personen, die ein Leben des Glaubens gelebt haben. Und unter anderem von Abraham. Und wir wollen uns ein bisschen das Leben von Abraham anschauen. Ein paar Schlaglichter. Das erste vielleicht zeigst du die erste Folie. Das ist der erste Gedanke. Du lebst nicht für dich alleine. Ja? Nochmal, was ich gesagt habe über diese Wolke von Zeugen. Hebräer 12. Wir sind eingebettet in was ganz Großes, in eine große Geschichte. Ja? In einen Leib, in eine weltweite Kirche. Mir gefällt das Bild nochmal, von einer großen Geschichte. Wir sind in einer Arena, wir laufen zur Ehre Gottes. Und du bist nicht alleine. Ganz wichtig. Ja? Egal wo du stehst, deine Herausforderungen, vielleicht fühlst du dich manchmal sehr auch alleine, aber ich möchte sagen, du bist nicht alleine. Und wir schauen uns jetzt an Kapitel 11 im Hebräerbrief und ab dem Vers 8. Wenn du mitlesen möchtest, das wäre gut, und sonst hör gut zu. Ich lese aus der Übersetzung, also Neues Leben Bibel. Und da steht es hier, so beginnt es von Abraham in Vers 8. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin der Weg ihn führen würde. Und selbst als er in das Land erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort aus der Kraft des Glaubens. Denn er war ein Fremder und er wohnte in einem Zelt, genauso auch wie sein Sohn Isaac. Durch Glauben gehorchte Abraham Gott. Vielleicht wissen wir, also ich war auch nicht direkt dabei, wie das wirklich ausgeschaut hat. Ganz genau weiß ich das nicht. Aber unter anderem glaube ich, also ich halte nicht sehr viel von Mystik, ja, also so. Keine Ahnung, so starke Gefühle. Ja. Ich glaube, dass Gott ganz konkret zu Abraham gesprochen hat. Wahrscheinlich hat er es gehört. Vielleicht auch hat er Gott es mehrmals sagen müssen. Ja. Also die Bibel zeigt uns eine sehr komprimierte Geschichte. Wir finden die Geschichte in dem ersten Buch Mose ab Kapitel 12 und Gott schlägt ein ganz neues Kapitel auf. Ein ganz neues Kapitel. Gott will durch Abraham die ganze Welt segnen. Gott segnet Abraham, damit er andere segnet. Abraham lebt nicht für sich alleine. Okay? Abraham war ungefähr 75 Jahre alt, als Gott ihn ruft, in dieses versprochene Land zu gehen. Jetzt kannst du vielleicht sagen, oder vielleicht haben auch seine Freunde um ihn herum gesagt, so Abraham, vielleicht bist du in der Midlife-Crisis und kauf dir doch ein Motorrad oder so irgendwas. Ja, locker gesagt. Also Abraham ist ja 185 Jahre alt geworden, also ungefähr in der Mitte seines Lebens. Ruft Gott ihn zu etwas ganz Neuem. Es ist nie zu spät, egal wie alt du bist. Vielleicht will Gott was ganz Neues in deinem Leben tun. Oder etwas bestätigen, wo du sagst, geh weiter. Abraham macht sich auf den Weg. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich am Anfang vielleicht auch schwer getan hat. Ich weiß auch nicht, hat Gott vorher schon ihn zu gesprochen? Wir lesen hier über Abraham, dass er ein Mann des Glaubens war. Der Vater des Glaubens. Was ist noch so eine Auszeichnung oder eine Beschreibung von Abraham? Was fällt euch noch ein? Wie wird er genannt? Ein Freund Gottes, genau. Was für eine Freundschaftsbeziehung, eine nahe Beziehung. Er muss Gott kennen, sehr, sehr persönlich. Er muss gelernt haben, Gottes Stimme zu hören. Ja? Vielleicht ist das hat wahrscheinlich auch Zeit gedauert. Vielleicht hat Gott auch, ich kann mir gut vorstellen, Gott hat auch nicht jeden Tag zu Abraham gesprochen. Wir sehen zwischen Kapitel 12 und ich glaube die nächsten Kapitel, wo Gott spricht, vergehen 10 oder 15 Jahre. Ja? Und Abraham hat auch Trockenzeiten erlebt, wo er Gott wahrscheinlich nicht gehört hat. Unter anderem geht er deswegen nach Ägypten, weil er glaubt, okay, jetzt muss ich irgendwie selber was in die Hand nehmen. Später, er hat kein Kind, die größte Schande damals. Und scheinbar auch. Er denkt sich, wenn Gott verspricht einen Sohn, aber es kommt nichts, ich muss es in meine eigene Hand nehmen. Abraham hat auch versagt. Er ist gefallen. Er ist genauso ein Sünder wie wir. Aber er steht auf und er richtet sich wieder neu auf Gott aus. Und vor allem Gott, ich glaube, Gott ist der Agierende, oder? Das ist das Wichtige. Nicht Abraham ist der große Held in der Geschichte, Gott ist der Held in der Geschichte. Okay, was heißt das unter anderem? Der erste Gedanke ist, so wie Abraham nicht alleine lebt, auch so leben wir nicht alleine. Du bist nicht alleine. Du bist eingebettet in eine Wolke von Zeugen. Und noch was, Abraham ist gesegnet worden, damit er ein Segen für andere ist. Wenn Gott dich segnet, dann ist das nicht nur was für dich, sondern dass das Kreise zieht. Ja? Nächste Folie bitte. Ein Bild, das mir gut gefällt, vielleicht passt es auch jetzt gerade ein bisschen zu den Olympischen Spielen und Sport. Ich weiß nicht, bist du ein Sportler? Machst du gerne Sport? Also ich bin jetzt, man merkt es wahrscheinlich, oder? Ich bin auch kein Leichtathlet. Aber ich habe jetzt wieder durchringen müssen, ja, vor ein paar Wochen wieder angefangen, fleißig, also schnell zu gehen. Und bei uns, wo ich wohne, wir wohnen auf einem Hügel und da musst du, also eine Treppe zum Beispiel, die hat 120 Stufen. Und das geht ziemlich rein. Und am Anfang so, es ist echt mühsam. Ja, Liegestützen. Okay, am Anfang war nicht 10. Ja, 15 habe ich schon geschafft, aber dann bin ich schon sehr glücklich, wenn ich 15 schaffe. Und ich merke, es braucht Zeit, und am Anfang ist es wirklich Überwindung. Aber dann, du kennst das, oder? Irgendwann, und ich merke das jetzt gerade, jetzt macht es mir mehr Freude. Und jetzt schaffe ich schon mehr Liegestützen. Und ich komme schneller die Treppen hinauf. Warum dieses Bild? Ich glaube, also mir gefällt dieses Bild, Glaube ist wie ein Muskel. Glaube ist wie ein Muskel. Und ein Muskel muss strapaziert werden, muss herausgefordert werden. Wenn wir sitzen bleiben und nur die Olympischen Spiele anschauen, ist nett, ja, aber wir werden selber nicht fit dadurch. Ja? Ich werde nur selber fit dadurch, wenn ich laufe, wenn ich die Treppen steige, wenn ich mich bewege. Und ich glaube, es ist auch so, wenn es um unser Leben, unser geistliches Leben geht, unser Leben mit Gott. Darum macht's Gott nicht immer einfach. Und du fragst dich vielleicht, Gott, warum habe ich diese Herausforderungen? Übrigens, Gott hat nicht alles erklärt, dem Abraham, gell? Überhaupt nicht. Abraham wusste nicht, warum er gehen soll. Er hat nicht das große Bild gesehen. Aber er macht einen Schritt vorwärts. Vielleicht ist am Anfang sein Glaube klein. Aber mit den Erlebnissen und über diese Jahre wächst sein Glaube wie ein Muskel. Als ich ein kleiner Junge war, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen am Land und ich habe einmal ein Maiskorn in einen Topf gepflanzt. Und es war so spannend zu sehen, wie dieses Maiskorn wächst und wie eine Maispflanze wird. Und ich habe diese Maispflanze im Zimmer neben das Fenster gestellt und es ist ziemlich schnell gewachsen. Aber es war eine sehr dünne Pflanze. Der Stängel war sehr dünn. Warum? Was glaubt ihr? Na, das glaube ich, Wurzelwerk war okay, vielleicht, aber ja, kann auch sein. Aber ich meine, das war immer im Zimmer, ja, kein Problem. Und dann irgendwann war es zu groß und ich habe es hinausstellen müssen. Und es hat nur eine Nacht gedauert oder einen Tag und diese Maispflanze war eingeknickt. Sie war nicht kräftig genug für die Natur draußen. Versteht ihr, was ich meine? Und ich glaube unter anderem, Gott hat einen Grund, warum wir manche Herausforderungen erleben. Damit unser Glaube wächst, wie ein Muskel. Der Glaube von Abraham ist herausgefordert worden. Ich glaube, der Hintergrund ganz, ganz oft, und jetzt schauen wir uns eine Stelle an, die... Ich glaube, ganz viele tun sich schwer damit. Vielleicht geht es dir auch so. Sag, wie kann Gott so etwas von mir fordern? Aber ich glaube, der Hintergrund immer, von der ersten Seite bis zur letzten Seite der Bibel, ist Gottes Gnade. Das ist der große Hintergrund. Was immer Gott tut, das große Thema dahinter ist Gottes Gnade. Glaubst du das? Wir lesen weiter. Also wir können, die kennst vielleicht die Geschichte, ja? Also Gott hat Abraham einen Sohn versprochen, eben das war circa 10, 15 Jahre, nachdem Gott sagt, geh in das neue Land, das ich dir zeigen werde. 10 Jahre später verspricht er einen Sohn. Und insgesamt hat Abraham 25 Jahre warten müssen darauf, dass er den Sohn Isaak bekommen hat. Kannst du dir vorstellen, wie der sich freut? Sarah auch, natürlich, ja. Und der wächst. Jeden Tag eine große Freude. Und dann der Isaak, also zumindest war er ein Teenager. Da gibt es, wir wissen es nicht ganz genau, wie alt er war, aber mindestens war er ein Teenager. Und dann lesen wir im gleichen Kapitel, also Kapitel 11, ab Vers 17. Und hier steht, durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, okay, lesen wir das vielleicht ein bisschen später. Also, wir lesen, diese Geschichte steht in 1. Mose Kapitel 22. Isaak ist ein Teenager, circa. Und dann sagt eines Tages Gott sagt zu Abraham, geh und opfere deinen Sohn. Wenn du ein Kind hast, oder vielleicht brauchst du nicht einmal ein Kind haben, kannst du ein bisschen nachvollziehen, das ist doch unglaublich, unmenschlich. Wie geht das? Wie kann Gott sowas verlangen? Schaut fast so aus, als wäre Gott böse, oder? Diktator, ein Tyrann, ein Spaßverderber, Folterknecht. Ist Gott ein Masochist? Oder ein Sadist? Kennst du die Geschichte von einem Masochisten und einem Sadisten? Nein, vergiss es später. Also wäre ein Witz gewesen. Aber ist Gott ein Sadist? Das ist die allerschlimmste Prüfung, die du dir vorstellen kannst, oder? Also ich glaube, dass Gott das nicht von dir heute will. Ja? Gott sagt dir nicht, schneid deine Hand ab, opfere deinen Sohn, lass dich scheiden. Also all das, okay? Also bitte nicht das wörtlich nehmen. Das war für Abraham gedacht, was ganz Besonderes. Wir sehen die Geschichte auch nur einmal hier in der Bibel. Unglaublich. Und dann steht hier, am nächsten Morgen, nachdem Gott gesprochen hat, am nächsten Morgen packt Abraham die Lasttiere, er macht es selber und nimmt seinen Sohn. Ich habe eine spannende Auslegung gehört. Also wie kann das sein, dass Abraham gleich am Morgen loszieht? Und der Ausleger sagt, weil er die ganze Nacht nicht geschlafen hat. Wie kannst du schlafen, oder? Das muss ihn fertig gemacht haben. Lesen wir das. Er sagt, okay, also im Glauben vertraute Abraham darauf, okay? Und das heißt später, dass auch wenn Isaak auch sterben würde, steht hier, Abraham ging davon aus, Vers 19, Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Wahnsinn, oder? Und ich weiß nicht, ob er sich leicht getan hat dabei. Ich glaube eher nicht, dass er sich leicht getan hat dabei. Ich glaube, dass das wirklich alles von ihm gefordert hat. Stell dir vor, du gehst drei Tage. Der muss das die ganze Zeit auch, das muss ihn beschäftigen. Und trotzdem, im Gehorsam, Gott hat klar gesprochen. Er sieht noch nicht das Ende, was soll das alles und wie wird das ausgehen. Aber der Hebräer sagt, er hat eine Ahnung oder er vertraut fest, Gott hat eine Zusage gemacht. Dann wird er auch zu dem stehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, Abraham muss sich doch erinnern, okay, Gott hat vorher schon so viel getan. Es war unmöglich, dass wir ein Kind bekommen. Und das ist passiert. Aber das ist ihm sicher nicht leicht gefallen. Das war seine stärkste Herausforderung. Ich kann mir auch vorstellen, aber sein Glaube ist schon gewachsen. Der Muskel ist schon trainiert worden. Das ist auch Gnade, die Gnade Gottes, dass Abraham, dass Gott das nicht von Abraham ganz am Anfang verlangt. Und jetzt, als er am Berg ist, ladet er das Holz auf seinen Sohn, er nimmt das Feuer und sie gehen rauf auf den Berg. Du kennst die Geschichte, oder? Im letzten Moment greift Gott ein. 1000 Jahre später, auf diesem gleichen Berg, Moria, baut Salomo den Tempel. Dort werden jeden Tag Opfertiere gebracht. Zur Versöhnung des Volkes und dass Gottes Gegenwart unter den Menschen ist. Und nochmal 1000 Jahre später, 2000 Jahre nach Abraham, was ist passiert am Berg Moria oder zumindest ganz, ganz in der Nähe, stirbt der Sohn Gottes. Gott, der Vater, hat das Kreuz auf seinen Sohn gelegt. Und er hat es nicht abgenommen. Und dann gab es keinen Stellvertreter. Wow. Und unter anderem das, was mich anspricht, ist, mir kommt vor, die Bibel sagt das jetzt nicht hier direkt, aber mir scheint, Gott zeigt Abraham sein Herz. Er lässt ihm spüren, was Gott selber tun wird. Und er macht es zum Segen für alle Menschen. Gewaltig, oder? Abraham hat das nicht von Anfang an. Was hat er gesehen? Wie viel von dem hat er gesehen? So gut wie gar nichts. Jetzt, wir können zurückschauen. Wir sehen ein bisschen was davon, oder? Aber Abraham hat das nicht gesehen. Unglaublich. Glaube ist wie ein Muskel und der muss trainiert werden. Gott will deinen Glauben herausfordern. Das heißt nicht, dass das einfach easy cheesy ist, okay? Einfach. Ich habe vor über 10 Jahren, das ist schon mindestens 10 Jahre her, ja, Kinderstunde gemacht in unserer Heimatgemeinde. Und ich erinnere mich sehr gerne daran. So Kinder um 10 Jahre, ungefähr so alt waren sie. Und wir haben immer wieder mal gebetet für Menschen. Und unter anderem haben wir gebetet für Menschen in der Kirche oder für Missionare. Und eines, was die Kinder immer wieder gesagt haben, wenn sie so gebetet haben, dann haben sie gesagt, bitte Gott, hilf, dass nichts passiert. Bitte Gott, hilf, dass nichts passiert. Wir beten vielleicht für jemanden, der eine Operation hat. Oder für Missionare, die irgendwo im Ausland sind. Und sie sagen immer wieder, bitte Gott, mach, dass nichts passiert. Und ich finde das, also ich habe damals lächeln müssen und sagen, ich glaube, Gott wird das so nicht beantworten. Verstehst du, was ich meine? Gott wird das nicht beantworten. Es soll nichts passieren. Natürlich, genau. Das hat ein Kind gebetet und es war gut gemeint. Aber was ich damit sagen will, Gott wird nicht machen, dass nichts passiert. Ja? Gott fordert dich nächste Woche heraus. Ganz sicher. Garantiert. Gott wird mich nächste Woche herausfordern. Garantiert. Und wenn ich zurückschaue auf letzte Woche, da gibt es Situationen, wo ich versagt habe, gestrauchelt bin, gezweifelt habe. Aber Glaube ist wie ein Muskel. Aufstehen, weitergehen. Und halte dich an der Gnade Gottes fest. Abraham hat sich an dem Versprechen Gottes festgehalten. Auch wenn Gott, unglaublich, oder? Aber irgendwie muss er sich festgehalten haben an dem Versprechen Gottes. Gott hat das versprochen. Glaube ist nicht, vielleicht die nächste Folie. Das ist nicht Glaube. Du stehst irgendwo auf einer Klippe, es ist voller Nebel und hinten sagt jemand, spring. Manche Leute denken, Glaube ist so, du musst einfach, wir wissen es nicht, du musst einfach die Augen zumachen und durch. Das ist nicht biblischer Glaube, oder? Gott verlangt nicht von dir, dass du etwas machst, was total verrückt ist. Ja. Gott fordert uns immer wieder heraus. Aber nicht ein Sprung in die Dunkelheit oder ins Ungewisse. Kannst du mit diesem Bild was anfangen? Ich glaube, Glaube ist, dazu gibt es kein Bild, aber einfach nur eine Aussage. Glaube ist ein Schritt in die Hand Gottes. Manchmal kleiner, manchmal sehr großer. Aber du darfst erleben, die Hand Gottes ist da. Und da darfst du einen Schritt hinein machen. Oder er nimmt dich an der Hand. Ja? Das ist immer wieder in der Bibel. Immer wieder wird das gezeigt. Immer wieder gibt es Herausforderungen, aber wenn Menschen sich auf ihn einlassen, ist Gott da. Und er tut Erstaunliches. Ob es ist, dass du untergehst im Wasser und Jesus ist da und er holt dich heraus. Ob es ist bei Abraham, der das Messer ausholt und im letzten Moment hält Gott ihn zurück. Es ist, Glaube ist ein Schritt in die Hand Gottes. Nächste Folie vielleicht, dass wir ein bisschen weitergehen mit. Dietrich Bonhoeffer, kennt vielleicht die Geschichte von ihm, er ist hingerichtet worden, ganz kurz vor Kriegsende von den Nationalsozialisten. Dietrich Bonhoeffer hat sich ganz klar gegen das Regime gestellt und auch gegen die Mehrheit der Christen damals. Damals in Deutschland, viele Christen haben gesagt, na, muss ich arrangieren und genau.
So wie heute.
Dietrich Bonhoeffer hätte sein Leben retten können. Er hätte in den USA bleiben können oder zumindest in England und er ist zurückgegangen nach Deutschland. Er hat gesagt, die Kirche in Deutschland braucht mich. Und ist dann inhaftiert worden und ein paar Tage vor Kriegsende ist er hingerichtet worden. Und Dietrich Bonhoeffer sagt, jetzt habe ich mir gedacht, ich bringe was auf Englisch mit, being a Christian is less about cautiously avoiding sin than about courageously doing God's will. Also Christsein ist, da geht es weniger darum, dass du mit aller Vorsicht Sünde vermeidest. Das gehört auch dazu. Aber Christsein bedeutet nicht einfach nur, ich mache was nicht. Okay? Christsein bedeutet nicht, ich mache etwas nicht. Sondern mutig Gottes Willen tun. Mutig den Schritt machen, wo ich weiß, das ist, was Gott will. Ich sage die Wahrheit. Ich verbiege sie nicht. Ich helfe, wo ich kann. Dort, wo ich hingestellt bin, dort kann ich helfen. Ich kann vielleicht nicht in Afrika jetzt helfen, aber ich weiß vor Ort, da kann ich helfen. Alles klar? Ihr wisst, was ich meine? Being a Christian is courageously doing God's will. Es hat viel Mut gebraucht für Abraham. Aber Gott hat seine Muskel gestärkt. Und er ist zum Segen geworden für ganz viele. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht mein Leben aus? Will Gott deine Muskel stärken? Dich herausfordern? Ja, absolut. Er wird dich herausfordern. Aber er ist da. Ja? Er wird dich nicht allein lassen. Glaube fordert uns heraus. Das ist keine Streichelbotschaft. Keine Kuschelbotschaft. Aber ich hoffe, es ermutigt dich. Ja? Okay? Lass dich ermutigen. Du, ich weiß, ich habe jetzt auch vor ein paar Wochen mit Jay gesprochen und sie haben mir erzählt, was sie bewegt. Und als Gemeinde geht ihr durch eine herausfordernde Zeit. Das ist jetzt ganz schnell passiert, dass sich etwas so ganz Starkes ändert, dass Jay und die Familie weg sind. Wie geht es weiter? Und du fragst dich ganz konkret hier, hey, wie geht es weiter? Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Vielleicht haderst du damit. Vielleicht hast du wirklich ein Problem damit. Aber ich möchte dir auch sagen, diese Herausforderung ist auch eine Chance. Und zwar ist es eine Chance zu wachsen. Alles klar? Vertrauen wir Gott. Vertrau Gott, dass er auch euch als Gemeinde leitet. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Okay? Aber Gott ist da. Gott wird seine Hand ausstrecken und euch bei jedem Schritt begleiten. Wir sind auch gerade vor einer Herausforderung. Wir suchen ein Haus als Familie oder eine Wohnung. Gott hat uns sehr gesegnet über 7 oder 8 Jahre. Wir haben so ein großes Haus zur Verfügung. Eine günstige Miete. Wir passen auf das Haus auf. Darum ist es günstig. Wir haben einen großen Garten, der für meine Frau ganz, ganz wichtig ist. Der nur für uns alleine. Wahnsinn. Wir haben schon auch immer wieder auch Menschen eingeladen. Wir haben ein Gartenfest gemacht und so. Aber wir sind so gesegnet. Und jetzt wissen wir müssen ausziehen. Wir haben zwar noch viel Zeit, also das, aber trotzdem. Und das, mir, für mich ist es eher so, spannend, Abenteuer, ja, Da tue ich mir nicht so schwer. Für meine Frau ist das wirklich eine Herausforderung. Ich habe andere Sachen, die mich mehr herausfordern, wo ich wirklich, oh, wo mir so durch Mark und Bein geht. Aber wir sind herausgefordert. Und dann ist es wichtig, am Anfang vielleicht denkst du, wie geht das? Und dann muss ich in der Situation noch keine Entscheidung treffen. Durchatmen. Such dir jemanden, mit dem du drüber reden kannst, wenn du in so einer Situation bist. Bleib nicht alleine. Okay, nochmal. Du bist nicht alleine. Okay? Nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit zu hören auf andere Menschen. Nimm dir Zeit auf Gott zu hören. Und ganz wichtig, welchen Blick haben wir? Weil jetzt könnte man noch viel sagen, aber das ist so wichtig, oder? Wo schaue ich hin? Schaue ich auf das Problem, auf die Herausforderung oder ist mein Blick weiter? Sehe ich nur den Nebel oder ist mein Blick, kann ich nach oben sehen? Habe ich ein Navi oder was auch immer? Das Bild kannst du dir jetzt überlegen. Und damit möchte ich jetzt auch abschließen. Hebräer Kapitel 11. Menschen, die werden hier, alle die hier erwähnt werden, die sind durch Herausforderungen gegangen. Die haben schwierige Situationen gehabt. Sie haben, und vor allem, sie haben, was hier gesagt wird, sie haben das Ende nicht gesehen. Was mich heute in der Früh so angesprochen hat, war der Schluss von Kapitel 11. Er sagt, Vers 39, all diesen Menschen hat Gott wegen ihres Glaubens Freude, an all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. Gott freut sich. Doch keiner von ihnen empfing, was Gott versprochen hatte. Denn Gott hatte weit Besseres für sie vorgesehen. Wow, Gott hatte weit Besseres vorgesehen. Für Abraham. Es ist noch nicht zu Ende. Das ganze Bild ist noch nicht da. Die ganze Geschichte noch nicht erzählt. Der Heilsplan noch nicht fertig. Er fängt gerade erst an. Denn Gott hatte Besseres für sie vorgesehen. Deshalb können sie erst, wow, und das ist, mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Mit uns gemeinsam. Wir sehen ein bisschen mehr von dieser Geschichte. Aber wir sehen auch noch nicht alles, oder? Wir wissen, ganz konkret hier, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Aber Gott hat einen großen Plan. Und gemeinsam mit all diesen Gläubigen, der Wolke von Zeugen, dürfen wir gemeinsam das Ziel erreichen. Nochmal das Bild mit den Olympischen Spielen. Die Frage ist, wohin schaut der Läufer? Kapitel 12. Ich lese es jetzt einfach und damit möchte ich dann schließen. Da wir von einer großen Zeuge, von vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Vor allem die Sünde, die uns so leicht verstrickt und die wir uns leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir. Und wie machen wir das? Dies tun wir, indem wir unsere Augen fest auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Jesus nachfolgen, auf ihn schauen, weil er das auch gemacht hat. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben. Das Holz ist nicht von ihm genommen worden. Er ist geopfert worden. Er war bereit dazu, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Aber da können wir jetzt noch weiter lesen, aber mach das für dich alleine. Glaube ist wie ein Muskel. Glaube ist wie ein Muskel. Glaube ist nicht wie ein Schritt ins Ungewisse, Augen zu und durch, sondern Glaube ist ein Schritt in die Hand Gottes. Glaube fordert dich heraus. Gott will dich nicht überfordern, aber er fordert dich. Ich möchte zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, ich bete dafür, dass das bei jedem von uns etwas anstößt. Dass es was zum Klingen bringt, wo wir merken, da sprichst du uns an. Da sind wir gerade gefordert. Das ist meine Herausforderung, vor der ich stehe. Wo ich vor der Entscheidung stehe, höre ich auf dich? Gehe ich den geraden Weg oder biege ich irgendwo links oder rechts ab? Suche ich eine Abkürzung? Und du kennst unsere unsere Situation. Du weißt, wo du uns gerade hineingestellt hast. Ganz persönlich und auch als Gemeinde. Herr, und ich bitte für jeden Einzelnen von uns, dass du uns Glaubensmut schenkst und Glaubensfreude und dass du unsere Zuversicht stärkst. Du bist da. Das große Thema dahinter ist deine Gnade. Du willst uns nicht fertig machen, du willst uns nicht kaputt machen, du willst uns nicht in die Irre führen, du hast keinen Schmäh vor, sondern du bist da. Du nimmst uns an der Hand, wir dürfen einen Schritt in deine Hand machen, an deiner Hand. Danke, dass du für uns bezahlt hast, dass du den Weg frei gemacht hast zum Vater, dass wir erlöst sind, dass dein Geist in uns wirkt, dass wir deine Stimme hören dürfen. Hilf uns auch aufeinander zu hören. Herr, und ich bitte dich um deinen Segen. Jetzt hier für alle, die da sind, für die, die zu Hause sind, für alle, die unterwegs sind. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.